HR Info. Kulturlust.
Mit Dagmar Fulle. Wie sind die Kulturen der Welt zu dem geworden, was sie heute sind? Archäologen suchen an historischen Schauplätzen nach Antworten. Und mit etwas Glück können wir nach einer Weile die Ergebnisse sehen. Zum Beispiel im Archäologischen Museum in Frankfurt. Das hat seit dem 1. Januar einen neuen Direktor. Wir sprechen später noch mit ihm über das, was er vorhat in seinem neuen Museum, darüber, wie er uns Lust machen will auf archäologische Schätze und über die Zusammenhänge von Archäologie und Politik. Denn die Politik macht den Archäologen häufig das Leben schwer. Und zuweilen kommt es in den Krisengebieten dieser Welt zu dramatischen Vorfällen. So ermordeten im Sommer 2015 IS-Terroristen den Chefarchäologen der antiken Stadt Palmyra in Syrien. Dieser Mord und die demonstrative Zerstörung der Ruinen, das sind drastische Beispiele dafür, wie sich die Arbeit von Archäologen im Vorderen Orient verändert hat. Das kulturelle Erbe dort ist bedroht. Da sind Krieg und Terror, da ist aber auch das rasante Wachsen der Städte und da ist der Bau von neuen Straßen, zum Beispiel im autonomen Kurdengebiet im Nordosten des Iraks. Genau da arbeiten Archäologen der Frankfurter Goethe-Universität unter der Leitung von Professor Dirk Wicke. Nach einer erfolgreichen ersten Grabung plant er für dieses Jahr eine weitere.
Wir planen jetzt natürlich die Grabung, als wäre nichts. Aber spätestens ab Mai, Juni werde ich wieder intensiver in die Nachrichten schauen, in die Lokalnachrichten dort und natürlich auch mit den Kollegen Rücksprache halten, wer fährt und auch mit den irakischen Kollegen, wie die Lage ist.
Im Spätsommer, vor Beginn des Wintersemesters, will Professor Wicke wieder in das Hochtal an der irakisch-iranischen Grenze. Kämpfe mit dem sogenannten Islamischen Staat gab es hier nicht, aber wie unruhig die Zeiten trotzdem sind, erlebten die Frankfurter Archäologen bei ihrer ersten Grabung im vergangenen Jahr.
Wir haben heute für die Unabhängigkeit Kurdistans gestimmt, für eine Abspaltung vom Irak.
Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden hatte Folgen für die Forscher.
Ende September hatte die irakische Regierung die Direktflüge aus Kurdistan untersagt, also internationale Flüge aus Erbil und Suleymaniye, sodass wir über Bagdad ausreisen mussten.
Für den Archäologen erstmal kein großes Problem, sehr wohl aber für seine Funde. Keramiksplitter, die er gerne vorübergehend mit nach Deutschland genommen hätte, um sie genauer zu untersuchen.
Ich hatte zwar einen Passierschein oder eben ein Begleitschreiben vom kurdischen Antikendienst für die Proben, aber es hätte die Gefahr bestanden, dass wir dieses Begleitschreiben in Bagdad nicht hätten anerkannt bekommen. Und dann wären die Proben sehr wahrscheinlich in Bagdad abgenommen worden. Und das wollte ich nicht riskieren.
Dirk Wicke hofft nun, dass sich die Verhältnisse bis zur geplanten Grabung im Spätsommer wieder normalisieren. Denn der Hügel im Nordirak...
Er hat mich überrascht.
Diese Grabungsstätte ist etwas Besonderes.
Ein sehr steiler, aber sehr kleiner Hügel. Und wie die Voruntersuchungen gezeigt haben, ist er wahrscheinlich von der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus bis in die Mitte des 1. Jahrtausends nach Christus durchgehend besiedelt worden.
Und die Generationen von Bewohnern haben ihre Spuren hinterlassen, Schicht für Schicht in diesem Hügel. Tonscherben vor allem, aber die Frankfurter Archäologen haben auch schon ein Siegel gefunden mit der Abbildung des Vogels Greif, auch einen Webstuhl. Möglicherweise war die Siedlung in der Grenzregion gar nicht so provinziell wie zunächst angenommen.
Wir haben einige Steinmauern relativ weit oben entdeckt, deswegen dachte ich mir immer, naja, das war wahrscheinlich so eine Art Wachposten oder ein kleines Fort, der die Straße, die Passstraße da bewacht hat. Insofern war ich überrascht, als wir eben diesen Webstuhlanlage entdeckt haben, die ja schon auf eine wahrscheinlich überlokale, überregionale Textilproduktion hinweist. Das war jetzt vollkommen unerwartet und das wäre etwas, was ich natürlich jetzt im nächsten Sommer gerne weiter freilegen möchte.
Für Wicke, dessen Forschungsgebiet die Archäologie des Vorderen Orients ist, erzählt dieser unscheinbare Hügel spannende Geschichten. Und er ist froh, dort graben zu können, denn in der Türkei werden Grabungen von ausländischen Wissenschaftlern kaum noch genehmigt. Der irakische Nordosten war unter Saddam Hussein jahrzehntelang nicht zugänglich und jetzt bedroht das rasante Wachstum der Städte in der ölreichen Region die Fundstätten. Das Zeitfenster für die archäologische Forschung könnte sich schnell schließen.
HR-Inforeporter Stefan Bücheler über ein Beispiel für die besonderen Bedingungen und Schwierigkeiten, mit denen Archäologen bei ihrer Arbeit in Krisengebieten zurechtkommen müssen. Da gibt es Probleme mit der Genehmigung zum Graben. Da ist nicht klar, wo eventuelle Funde aufgehoben werden sollen und einfach so mitnehmen dürfen die Wissenschaftler schon mal gar nichts. Warum ist es so schwierig zu erforschen, wie Menschen vor ein paar tausend Jahren gelebt haben? Welche Probleme gibt es dabei? Darüber habe ich gesprochen mit Wolfgang David. Er ist seit dem 1. Januar der neue Direktor des Archäologischen Museums in Frankfurt. Und ich habe ihn gefragt, ist das, was die Frankfurter Delegation da im Irak erlebt hat, ein typisches Problem für Archäologen?
Es kann immer wieder ein Problem sein bei Grabungen im Ausland, weil man braucht natürlich die entsprechenden Genehmigungen der Behörden, Grabungserlaubnis, dann aber auch die Frage längere Aufenthalte dort. Es kommt jeweils aufs Land natürlich drauf an. Man muss ja die Sachen auch dokumentieren, man muss sie manchmal auch untersuchen. Manches muss man für Untersuchungen am besten wohl auch ausführen. Das ist auch, wenn man Ausstellungen macht, ist ja auch, dass man Funde ausleiht. Das kann schon große Probleme machen und das ist manchmal gar nicht so unbedingt, dass es dann die Partner der Archäologen sind, die, weil es fängt kein Archäologe im Ausland an, kein deutscher Archäologe ohne Partner vor Ort eigentlich. Und dass man da Abmachungen hat, aber dass dann andere Behörden oder andere Institutionen Probleme machen und vielleicht auch aus jeweils innenpolitischen Gründen des Partnerlandes das verhindern wollen, dass die Kulturinstitutionen beispielsweise dann mit einer deutschen Delegation oder mit einer deutschen Gruppe über einige Jahre zusammenarbeitet.
Das heißt, das hat schon auch so eine weltanschauliche Komponente.
Ja, das hat es durchaus. Das kann sich Großwetterlage immer sehr gut ändern. Ich habe selber die Erfahrung gemacht mit Sachen mit Ausstellungen, wenn dann ein Kultusminister einer europäischen Hauptstadt wechselt. Die ganzen Wagen waren schon geladen, um die Funde außer Landes zu bringen für unsere Ausstellung. Dann wechselt der Minister und dann wollte man den Museumsleitern, den Partnern eins auswischen, weil die vorher Widerstand gegen die Zerstörung einer Fundstätte geleistet haben und hat dann gesagt, kommt nicht in Frage. Und dann kann das ganz kurzfristig hochkochen. Für uns ist es damals gut ausgegangen, aber man merkt, es ist vielfältige Möglichkeit, dann auch Konflikte auf andere Art und Weise sehr wirkungsvoll auszutragen.
Jetzt ist diese politische Dimension bei der Archäologie nichts Neues. Also vom Wettstreit um die prestigeträchtigsten Grabungsplätze im 19. Jahrhundert bis zu Raubzügen diktatorischer Regimes, da hat es alles Mögliche gegeben. Gibt es auch heutzutage um archäologische Fundstücke beispielsweise einen ähnlichen Streit wie um die Raubkunst?
Bei Neufunden, da ist es nicht mehr so problematisch wie früher. Aber man muss natürlich eine Sache sehen, die ja eine ganz große Wellen geschlagen hat vor, wenn ich mich irre, vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Da haben die Kollegen von mir Probleme gehabt. Es gab eine Ausstellung mit Funden von der Krim aus der Ukraine. Und während der Ausstellung, als die Funde waren in Bonn und dann in Amsterdam, brach der Krim-Konflikt aus und die Niederlande, auch wohl im Zusammenhang mit dem Abschuss des Flugzeuges, hat sich dann geweigert, die Funde an die Moskau-treue Regierung zurückzugeben, weil die ganzen Partner von Bonn und Amsterdam waren ja in Kiew gewesen. Und das gab auch ein Gerichtsurteil, ein europäisches. Also da gibt es verschiedene Sachen. Das gibt es immer wieder und das kann sehr, sehr leicht fast ausweglos sein, weil manchmal die Archäologen haben die und die Meinung und wenn sich dann Politik mit einmischt.
Wie ist das im Archäologischen Museum in Frankfurt? Ist da die Herkunft jedes einzelnen Stückes geklärt?
Man muss ja unterscheiden, das Museum hat ja verschiedene Sammlungen. Und es hat ja natürlich die Dinge aus dem Mittelmeerraum oder aus dem Orient. Das sind in der Regel Dinge aus Privatsammlungen und auch teilweise aus alten Privatsammlungen. Da ist viel geschrieben, auch viel publiziert. Aber das ist so eine Sache, was sich natürlich in den nächsten Wochen, Monaten auch im jetzt von mir geleiteten Museum ja auch erstmal auf Entdeckungsreise gehen will, auch meine Neugier dann ran stillen will. Ich freue mich auf nichts mehr, als durch die Räumlichkeiten zu gehen, durch die Magazine zu streifen und zu schauen, was haben wir und wie sind die Dokumente, wie sind Archivalien und was ist dort da. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch hier teilweise sehr interessante moderne Biografien von Objekten gibt und das denke ich mir, das kann man auch mal sehr interessant auch in einer kleinen Studioausstellung, einer kleinen Sonderausstellung präsentieren, weil das ist manchmal Geschichte eines Objekts, wo es überall war oder wer die Besitzer waren, das ist eine sehr spannende Sache, für ja, wo es auch wieder Neugier für mehr weckt.
Ich glaube, darum geht es auch, ne? Weil viele stellen sich ja immer noch vor, ach, archäologisches Museum, da liegen irgendwelche Sachen in Vitrinen und das ist total langweilig. Und das ist ja eine schwierige Aufgabe, die Leute auch mal richtig dahin zu locken und das vielleicht lebendig werden zu lassen.
Ja, da muss man mal sagen, der Standort Frankfurt, das Archäologische Museum, hat da sehr, sehr viel geleistet in den letzten Jahrzehnten. Also ich kann es ja von außen sehen. Ich habe es ja von aus Südbayern immer betrachtet, dass das Archäologische Museum eine fortlaufende Entwicklung gefahren hat, das Frankfurter und zu den führenden Museen in der Archäologie in Deutschland weit wirklich zählt und vor allem ein fantastisches pädagogisches Programm macht, ein Angebot für alle Altersgruppen, die Führungen, die Führung durchs Gebäude, die Führung zu den Themen, die Führung zur Dauerausstellung. Das ist natürlich was sehr, sehr lebendig ist, wo Frankfurt hier eines und die Ausstellung für Kinder, wie die jetzige Steinzeit-Kinderausstellung, da ist Frankfurt bundesweit eins der führenden Häuser, das Archäologische Museum.
Sie haben bisher das Kelten-Römer-Museum geleitet in Manching bei Ingolstadt in Oberbayern. Da habe ich mal ein bisschen geguckt. Da haben Sie bisher unter anderem so Sachen gemacht, erleben, wie es in einer römischen Therme war, womit sich die Römer nach so einem Bad gepflegt haben oder wie es da auf dem Markt war, was die Leute gegessen haben. Haben Sie sowas auch in Frankfurt vor? Also, dass das noch mehr so zum Nachvollziehen wird?
Ja, solche Sachen gibt es ja auch schon, aber das soll man natürlich noch weiterentwickeln. Also gerade die Werkstattprogramme, dass man nach einer Führung Sachen ausprobiert. Man kann filzen, man kann Seife kochen, man kann Techniken kennenlernen und Sie werden vielleicht gar nicht denken, je weiter die Digitalisierung fortschreitet und das andere vergessen wird, wächst das Interesse am Analogen oder wie funktioniert das und wie hat man das gemacht? Und das habe ich die letzten Jahre immer wieder gemerkt, dass ein großes Interesse, auch Erwachsene, würden sich gerne mal Schuhe wie ein Kelte herstellen, ne? Oder wie gesagt, die eigene Seife kochen.
Oh, ne? Ja.
Und wo ich Kind war, da gab oder Jugendlicher, da gab es sowas noch gar nicht. Und Museen, das kulturgeschichtliche Museen, haben natürlich die fantastische Möglichkeit mit diesen materiellen Zeugen. Wir haben ja in Frankfurt tatsächlich aus dem Orient, aus dem Mittelmeerraum, aus Mitteleuropa, überall haben wir Funde her und können natürlich die verschiedensten Regionen thematisch aufgreifen.
Sagt ein Mann, der noch viel vorhat. Wolfgang David, der neue Direktor des Archäologischen Museums in Frankfurt. Zurzeit läuft dort noch bis zum 4. Februar die Ausstellung Götter der Etrusker zwischen Himmel und Unterwelt mit besonderen archäologischen Funden aus dem Norden und der Mitte Italiens rund um die Lebens- und Gedankenwelt der Etrusker. Italien gehört zu den Ursprungsländern der abendländischen Kultur. Es ist randvoll mit UNESCO-Welterbestätten, mit Denkmälern aller Art und mit Museen. Die Wikipedia verzeichnet allein rund 1500 Kunstmuseen für Italien. Kaum vorstellbar, dass eine zentrale Museumsverwaltung in Rom das alles verwalten soll. Aber das war lange Zeit tatsächlich so, bis 2015. Seitdem gelten andere Regeln. Die Museen sind selbstständiger und die Direktorenposten wurden international ausgeschrieben. Zeit für eine erste Bilanz und die fällt ausgesprochen positiv aus.
Schon 2 Jahre nach der Revolution stellen sich erste Erfolge ein. Über 50 Millionen Besucher hatten Italiens staatliche Museen im vergangenen Jahr. Den neuen Rekord mit einem Plus von über 10% können sich vor allem die Direktorinnen und Direktoren der 20 wichtigsten staatlichen Museen auf die Fahne schreiben. Erst vor 2 Jahren waren sie von Kulturminister Dario Franceschini ernannt worden. 7 kamen aus dem Ausland, damals ein großer Aufreger. Einer von ihnen war der Österreicher Peter Aßmann, dem der Palazzo Ducale in Mantua anvertraut wurde. Für ihn spielt die Nationalität der Kollegen keine Rolle.
Das ist völlig egal, ob ein Deutscher, ein Österreicher, ein Italiener oder ein Italiener mit Auslandserfahrung, Mann oder Frau oder wie auch immer. Alle 20 haben gleichsam Wunder vollbracht, haben ganz vieles bewegt, haben in jeweils ihren Institutionen jene Schritte gesetzt, die einfach international üblich sind.
Wofür die neuen Führungskräfte allerdings erst einmal die nötigen Kompetenzen erhalten mussten, erzählt Sylvain Belocher, Direktor des Museums Capodimonte in Neapel.
Questa riforma era necessaria.
Diese Reform war fällig und zwar schon vor 20 Jahren. Das alte Konzept der Generalintendanz, wonach ein Mann für das ganze Land zuständig ist, für 3000 Kirchen, 500 Paläste, 40 Museen, konnte einfach nicht mehr funktionieren. Keiner kann eine solche Arbeit machen. Das war die Vorstellung von Kultur in der Zeit vor dem 20. Jahrhundert.
Questa era la visione della cultura prima del XX secolo.
Weshalb Italiens Kulturminister Franceschini beschloss, den Museen mehr Eigenständigkeit zu geben und auch internationales Spitzenpersonal mit deren Leitung zu betrauen. Der Deutsche Eike Schmidt wurde so zum Leiter der berühmten Uffizien in Florenz.
Selbst als die Habsburg-Lothringer im 18. Jahrhundert die Uffizien als Museum gegründet haben, 1769, als eines der ersten Museen auf der Welt, als erstes großes Museum der Welt, allen, dem gesamten Publikum frei geöffnet, da gab es trotzdem immer italienische Direktoren. Und das war in der Tat der Fall bis vor 2 Jahren, als ich dann eintraf. Das ist natürlich ein Wechsel, aber ich habe nie wirklich gegen Wind gespürt, der irgendwie nationalistisch geprägt war, zum Glück.
Was nicht heißt, dass die italienische Presse die Stellenbesetzungen aus dem Ausland nicht kritisch beäugt hätte, zumal die Neuen innerhalb kürzester Zeit einiges auf den Kopf stellten. Und so werden Italiens staatliche Museen, die lange einen ziemlich verstaubten Eindruck machten, Stück für Stück auf modern getrimmt. Dass sich die Kulturnation Italien dabei auch Hilfe aus dem Ausland geholt hat, ist für Peter Assmann, den Direktor des Palazzo Ducale in Mantua, schlicht ein Zeichen von Souveränität.
Ja, es geht einfach darum, dass man Kompetenzen ins Land bringt und das Ganze natürlich von einer strukturellen Revolution auch ein bisschen begleiten lässt. Und dazu braucht es schon gute Quarterbacks, ja, die klar stehen können, Führungspersönlichkeiten sind, Entscheidungen treffen müssen, Verantwortung übernehmen, kritisiert werden bis aufs Blut und das dann aber auch aushalten, weil sie wissen, dass dieser Weg entsprechend mit Argumenten untermauert einfach der bessere Weg ist.
Die neuesten Zahlen scheinen dem Kulturminister jedenfalls recht zu geben.
Unser Korrespondent Tassilo Forchheimer über die offenbar sehr erfolgreiche Museumsreform in Italien. Matthias Tretter macht seit 15 Jahren politisches Kabarett und er hat dafür schon eine ganze Reihe von Preisen bekommen. An diesem Wochenende gibt's den nächsten, den Deutschen Kabarettpreis. Konsequent beschäftigt Tretter sich mit den relevanten Themen in unserer immer undurchschaubarer werdenden Welt. So die Begründung der Jury. In Tretters neuestem Programm spielt der Begriff Pop eine wichtige Rolle und das, was man daraus politisch, wortspielerisch so alles machen kann.
Sag mal, kennst du eigentlich noch richtige Spießer?
Klar, die Identitären, das sind die Spießer in der Popomoderne.
Popomoderne?
Postmoderne. Auf Deutsch, alles ist scheißegal. Und da sind auch wieder ganz viele Junge mit dabei.
Pop heißt das neue Programm des Kabarettisten Matthias Tretter. Mit dem ist der gebürtige Franke seit dem letzten Jahr auf Tour durch Deutschland.
Es geht um Pop an sich und es geht um Populismus und es geht um eine Partei, die gegründet wird, die auch Pop heißt. Und zwar Partei ohne Partei. Das macht mein auf der Bühne verkiffter Freund Ansgar, ein promovierter Philosoph, der Hausmeister an der Universität ist.
Und mit dem sich Tretter als eine Art alter Ego unterhält. Eine Kunstfigur, die im breitesten Fränkisch mit einem Joint in der Hand über die Welt philosophiert.
Die nennen sich Bio-Deutsche.
Na, wahrscheinlich sind sie aus Freilandhaltung.
Und die sind auch immer beleidigt, also eigentlich bio-beleidigt. Wenn man sie Rassisten nennt zum Beispiel, da heulen die rum, wir sind Ethnopluralisten. So nennen sich Rassisten, wenn ein Unternehmensberater da war.
Für Tretter erobern Populisten Europa. Da sind Blogger die neuen Journalisten, Hipster die neuen Bierbrauer. Das Zeitalter des Amateurs ist da. Oder, wie Matthias Tretter sagt, Dilettanz auf dem Vulkan.
Im Programm geht es dann tatsächlich nur um die Politik. Aber wenn man sich umschaut, es wird ja im Internet immer suggeriert, dass jeder alles kann. Das ist ja eigentlich so das neue Credo von allem. Und ich sehe das auch in allen Bereichen. Und ich denke, es wird so dahingehen. Es wird so eine Dilettantismuskultur entstehen.
Matthias Tretter stand 2003 zum ersten Mal auf der Bühne. Mit seinem Programm Die Brille zur Macht. 2004 gründete der studierte Germanist mit seinen 2 Kollegen, Klaus von Wagner und Philipp Weber, das erste deutsche Zwangsensemble. Was zu Beginn des Projekts als Best-of der 3 Soloprogramme angelegt war, entwickelte sich schnell zu einem eigenständigen Ensembleprogramm.
Also was ich sagen will, Sie sind Deutscher.
Deutsch, Taunus, Westerwald, Fichtelgebirge.
Ja.
Harz, Schwäbische Alb, Buchenwald.
Ja.
Seit November 2014 ist das Ensemble Geschichte und alle 3 Künstler arbeiten wieder solo. Inzwischen ist Tretter bei seinem 6. Soloprogramm angekommen, Pop. Und hier widmet er sich gesellschaftspolitischen Themen.
Ja, durch das Marketing hat ja fast nichts mehr noch einen normalen Namen. Und ich möchte jetzt gar nicht mit Friseurgeschäften anfangen. Herport. Vier Haareszeiten. Anarchie.
Seinen Fokus richtet der Kabarettist auf die Veränderungen, die durch moderne Kommunikationsformen entstehen. Auch ein Grund, warum die Jury Tretter nun mit dem Deutschen Kabarettpreis 2017 auszeichnet.
Oder mein ganz persönlicher Liebling für einen Herrensalon, Hartriarchat. Slogan, auch Hengste haben Ponys.
Matthias Tretter bekommt an diesem Wochenende den Deutschen Kabarettpreis. Mit seinem Jahresrückblick nachgetrettert ist er zurzeit unterwegs in Hessen. Zu sehen am 17. Januar in der Frankfurter Käs, am 24. Januar in den Kronberger Lichtspielen und am 27. Januar in der Kelterscheune Rödermark. Wer in diesen kalten Januartagen partout nicht rausgehen will, zieht sich vielleicht mit dem sprichwörtlichen guten Buch an den Lieblingsleseplatz zurück. Und wir hätten da was für Sie. Eine Geschichte aus Kall, einem Ort in der Nordeifel im Kreis Euskirchen. Die Kerngemeinde hat gut 5000 Einwohner. Dort lebt und arbeitet der Schriftsteller Norbert Scheuer und auch seine Romane spielen in diesem Ort. Wir haben schon ein paar davon vorgestellt. In seinem neuen Roman greift Scheuer für Kall nach den Sternen. Er heißt Am Grund des Universums.
HR Info. Der Büchercheck.
Wenn ein Schriftsteller immer wieder eine kleine Gemeinde zum Schauplatz seiner Werke macht und dieser Schriftsteller auch ein guter Autor ist, dann wird aus dem Ort ein Ort der Literatur. In ihm verdichtet sich die Wirklichkeit und die Poesie veredelt sie. Ich schwärme. Das geht im Fall Scheuers. In seinem Kall entsteht nicht nur Welt, in diesem Buch sogar ein Universum. Aus Leben und Träumen, aus Geschichten. Der Urschlamm liegt sozusagen auf dem Boden eines erfundenen Stausees in Kall.
Worum es geht.
Zwei windige Investoren, ein unseriöser Bauunternehmer und ein überambitionierter Banker wollen ihren Ort aus dem Dämmerschlaf holen. Touristen sollen Geld in die Kassen spülen. Dafür soll der kleine alte Stausee vergrößert und allerlei touristisches Angebot geschaffen werden. Die meisten im Ort haben Dollarzeichen in den Augen, verkaufen Grundstücke, geben Geld. Der Stausee wird abgelassen, die Hinterlassenschaften vieler Jahrzehnte tauchen aus dem Schlamm auf. Relikte des Lebens, Stoff für Erinnerungen und Geschichten. Vor allem die Alten, die sich Tag für Tag im Café des Supermarktes treffen und mit ihren Kommentaren zu allem und jedem ihre Einsamkeit verscheuchen wollen. Der Supermarkt ist der Mittelpunkt des Ortes. Hier trifft sich Scheuers Personal. Die Alten, die Jungen, die Mitarbeiter, die zugereisten Bauarbeiter. Hier treffen sich Realität und Fantasie, Gegenwart und Vergangenheit. Scheuer erzählt die Geschichten dieser Leute, zum Beispiel die des in Afghanistan schwer verletzten Bundeswehrsoldaten, die der jungen Frau, die zwar schreiben, aber nicht lesen kann, die des schwerkranken Elektrikers, der sich ein Raumschiff baut und damit ins Universum startet.
Das Tal verengt sich kurz vor Kall, sodass sich die Gleise dicht neben Urft und Landstraße drängen. An die Sandsteinfelsen krallen sich Kiefern und Erlen, deren Zweige bis zur Flussmitte reichen. Aus den Bullaugen der Raumkapsel erblickte Lünebach Myriaden funkelnder Sterne, die über dem Stausee schwebten. Je höher er stieg, umso mehr erschienen ihm das Urftland und der See als Universum, das zu erkunden vielleicht ebenso reizvoll gewesen wäre wie Lichtjahre entfernte Welten. Durch eine Art Raumzeitkrümmung konnte er den See zugleich in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft wahrnehmen.
Alle diese Leute sind verwurzelt in ihrer Heimat, ja schon gefangen, aber alle träumen sie sich in eine andere Welt, um dann, wie der Elektriker, wieder in ihrer Realität zu landen, im Schlamm des Stausees, der Ursuppe aller dieser Geschichten.
Wie es geschrieben ist.
Scheuer schreibt die Geschichten dieser Leute in kurzen Kapiteln hintereinander auf. Parallel dazu läuft die Geschichte des Stausee-Projektes. Die Lebenswelten der Leute stehen für sich, sind aber alle miteinander dicht verwoben. Einige sind sogar aus früheren Romanen Scheuers. So entsteht in dem kleinen Ort ein Kosmos. Scheuer erzählt leise, fast nüchtern und gleichzeitig doch voller Empathie und Poesie. Es ist eine zarte, feinfühlige Prosa. Die Romanfiguren wachsen einem beim Lesen ans Herz.
Wie es gefällt.
Ein kleiner Ort als Schauplatz der Welt, als Resonanzboden vielfältiger Schicksale, realistisch und poetisch zugleich erzählt. So entstehen Bücher, die ich nicht vergesse.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die Die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung.
Frank Statzner über das neue Buch von Norbert Scheuer, Am Grund des Universums. Erschienen im Verlag CH Beck und zu haben für 19,95 Euro. Und das war die hr-info Kulturlust. Den Podcast finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.